Guten Morgen, ihr Lieben. Wie Sabine ja jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, befinden wir uns am Ende des Bibelprojekts. Das ist heute der letzte Gottesdienst, den wir hier zusammen dazu haben. Nächste Woche dann, wie gesagt, in der GADW. Und wir befinden uns auch am Ende der Korintherbriefe, jetzt im zweiten Korintherbrief. Und da finden wir in den Kapiteln 8 und 9 eine sehr ausführliche Beschreibung von Paulus über eine Geldsammlung. Und das war eine notwendige Sammlung. In Jerusalem hatte es Dürre gegeben und die Gemeinden oder in der Gegend von Jerusalem hatte es Dürre gegeben und die Gemeinden haben sich entschieden, denen es gut ging, wie unter anderem Korinth, und Paulus zählt da noch ein paar andere auf, Geld einzusammeln und zu sagen, komm, wir bringen das zusammen nach Jerusalem, um unsere Geschwister in Jerusalem zu segnen und von unserem Überfluss abzugeben. Ja? Was ich spannend finde, ist, nur mal so nebenbei gesagt, wenn man diese Kapitel liest, wie unglaublich detailliert Paulus diese Sammlung plant. Und dann gibt es immer so ein paar Zwischendinge wie, naja, ihr habt ja letztes Jahr schon angefangen zu planen, zu sammeln und so weiter. Ne? Also das war ein groß angelegtes Ding. Und ich fand es nur spannend, weil wenn wir in die Korintherbriefe geguckt haben, da war ja so ein bisschen manchmal der Vorwurf den Korinthern gegenüber, ihr sagt so geistlich und so im Moment, dass ihr für die praktischen Dinge im Leben keinen Blick habt, und jetzt Paulus sehr genau das vorstellt. Aber gut, das nur mal so. Aber es bringt uns dazu, dass wir heute über das Thema Geld reden. Und Geld ist manchmal ein bisschen ein unangenehmes Thema, habe ich zumindest das Gefühl. Deshalb will ich kurz vorweg zwei Sachen sagen, die ich für wichtig erachte, wenn wir über Geld reden. Das erste ist, alles, was wir haben, kommt von Gott. Das klingt ein bisschen wie ein, ja klar, aber das heißt auch, wenn wir ehrlich zu uns sind, die Sachen, die wir uns aus eigener Kraft erarbeitet haben, konnten wir uns nur aus eigener Kraft erarbeiten, weil wir Gesundheit hatten, weil wir begabt waren, weil wir in einer guten Umgebung aufgewachsen sind, weil wir aus einem entsprechenden Elternhaus kamen oder was auch immer. Ja? Wenn man sich die Liste der reichsten Leute der Welt anguckt, da hat keiner als Tellerwäscher angefangen, sondern die kamen alle aus einem guten Stall. Und die so, also einen Bill Gates und auch einen Elon Musk und so weiter. So, ja, die hatten gute Startbedingungen. Und genauso ist das, alles, was wir haben, ist uns letztendlich von Gott gegeben. Und das finde ich einen wichtigen Gedankenpunkt, weil wir dann auf unseren Eigentum und auf ich werde auch ein bisschen ausführlicher, nicht nur über Geld, sondern über Begabung, Gaben und alles, was wir sonst so haben, reden und werde das ein bisschen zusammen behandeln. Aber darauf schauen können und sagen können, das ist mir von Gott geschenkt und ich darf das benutzen. Und Gott, habe ich Thorsten Reiche gelernt, der sagte, er findet den Blick so hilfreich zu sagen, Gott hat mir das gegeben und ich darf davon einen Großteil für mich selbst verwenden und nicht bin gezwungen, davon Gott was abzugeben. Ja? So. Ein Beispiel, was wir in der Bibel haben davon, wie das ein bisschen funktioniert, ist das ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Das ist unter anderem in Matthäus 25. Gibt es ein paar Parallelstellen. Die meisten von euch werden das in irgendeiner Weise auch schon mal gehört haben. Das ist ein reicher Mann, der das Land verlässt und drei von seinen Knechten Geld hinterlässt. Und in manchen Übersetzungen steht da Talente als Maßeinheit. Und das ist, finde ich, ganz witzig. Ich habe das nochmal nachgeguckt extra, dass wir, wenn wir heute davon reden, dass jemand talentiert ist, kommt das genau daher, dass im irgendwann Spätmittelalter die Leute gesagt haben, naja, das Gleichnis bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern es bezieht sich auf alles, was wir haben. Und deswegen gab es da so einen Wortwandel. Und seitdem reden wir davon, jemand ist talentiert, obwohl es eigentlich mal nur eine Währung war oder eine Gewichtseinheit, um genau zu sein. Ja? So. Und wir haben genau diese Situation, der Gott gibt uns Reichtum, mit dem wir wirtschaften können. Und genauso gibt er das seinen drei Knechten. Und wir sehen dann, zwei von den drei Knechten, die machen das relativ gut, die setzen das gewinnbringend ein. Der dritte hat Angst, wie er sagt, vor seinem Chef oder vor seinem Herrn und vergräbt das Geld und setzt es nicht ein. Und ich finde, die Reaktion des der das eingräbt, ist nicht so ganz falsch. Also zumindest menschlich, würde ich mal sagen. Ja? Also Jesus sagt schon, dass es nicht die richtige Reaktion war. Aber es ist irgendwie verständlich zu sagen, ich habe hier was und wenn ich das freizügig weggebe, dann habe ich am Schluss nichts mehr. Ja, und wenn wir über unseren Besitz reden, dann ist das häufig eine, oder unser Geld reden, dann ist das häufig eine Reaktion, die ich von mir kenne und die ich auch von anderen schon erzählt gekriegt habe, wenn es um Geld geben geht, diese Überlegung, okay, kann ich mir das leisten in meinen Ein- und Ausgaben? Habe ich überhaupt was über, was ich weggeben kann? Ja. Und was ich an dieser Geschichte auch spannend finde, ist, der reiche Mann, dem dieses ganze Geld gehörte, der brauchte das nicht. Also das heißt sozusagen, der Knecht musste keine Angst haben, wenn ich mich gut verhalte mit dem Geld und es aus irgendeinem Grund trotzdem verliere. Also dass es irgendwie, weiß ich, falsch investiert habe, unwissend oder wie auch immer, und am Schluss ist das Geld weg. Ich weiß nicht, wie der reiche Mann reagiert hätte, aber zumindest wird deutlich aus der Geschichte, dass er genug Geld hatte. Denn er nimmt ja die Knechte und stellt sie dann in einer Version des Gleichnisses, sagt dann, okay, ihr habt über 3 Zentner Gold irgendwie verfügt und jetzt stelle ich euch über 3 Städte. Also der Mann muss ziemlich reich gewesen sein. Ja? Und das sage ich nur deshalb, weil, um uns ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wenn wir sagen, naja, aber wenn ich mein Geld einsetze und es wird irgendwie falsch eingesetzt oder so, sagen, Gott hat mehr, was er uns geben kann. Will ich ja später noch mal kurz darauf zurückkommen. Wir haben in der Regel menschlich so 2 Reaktionen auf diese ganze Sache mit dem Geld. Das eine habe ich schon angedeutet, zu sagen, okay, habe ich überhaupt genug, kann ich überhaupt was weggeben? Und die andere Reaktion, die man auch immer mal wieder trifft, ist zu sagen, ich spende Geld und ich bin ein toller Geber und hoffe, dass Gott und die Menschen das sehen, dass das so ist. Ja, ich bin beeilt, also so ein bisschen, wir haben die Geschichte auch, Jesus steht mit seinen Jüngern vor dem Tempel und sie beobachten 2 Gruppen von Leuten, die den Tempel betreten. Das eine ist ein reicher Mann, der sehr viel Geld gibt und da offensichtlich auch sehr viel Aufsehen drum macht, dass die Leute sehen können, wie viel Opfer er da gibt. Und dann gibt es die eine alte Witwe, die sehr beschämt sehr wenig Geld in den Kasten steckt. Und Jesus dann nur ganz einfach über diesen reichen Mann sagt, der hat seinen Lohn gekriegt dafür, dass er von den Menschen Ehre gekriegt hat. Aber in einer gewissen Weise ist das eine menschliche Reaktion, die wir haben. Eine Problematik, die wir nur haben, wenn wir jetzt den Text angucken, den Paulus schreibt, da steht dieser komische Satz drin, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Heißt übrigens nicht, dass Gott uns nicht liebt, wenn wir nicht fröhlich geben. Ja, das ist immer ganz wichtig zu sagen. Aber ich weiß, als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das hat ein bisschen Druck bei mir ausgelöst, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn ich nicht fröhlich bin beim Geben, dann hat Gott mich nicht lieb. Und ich musste zu dem Punkt kommen, zu sagen, nee, das ist nicht das, was Paulus hier versucht zu sagen. Ja, Gott liebt uns unendlich. Und dem kann man nichts mehr sozusagen an extra Liebe dazufügen, unabhängig davon, ob wir als fröhliche Geber geben oder nicht. Aber wenn wir uns die Frage stellen, gebe ich knauserig, weil ich Angst habe, dass mein Besitz dadurch zu stark geschmälert wird, oder gebe ich in der Hoffnung, Gott oder Menschen zu beeindrucken, muss man feststellen, in beiden Folgen ist es kein fröhliches Geben. Ja? Und da haben wir sozusagen Paulus, der irgendwie feststellt, okay, ja, aber eigentlich müsste es fröhliches Geben geben. Und ich denke, wir übersehen ein paar Sachen, wenn wir sozusagen in eine von diesen beiden Kategorien fallen. Und Paulus adressiert die auch ein bisschen im Text, aber ich will jetzt nicht zu sehr auf die Korintherstellen eingehen. Wie gesagt, wenn ihr die im Rahmen des Bibelprojekts gelesen habt, habt ihr einige von den Punkten schon mal in anderer Weise gelesen. Das ist auch gut so. Eine Sache, die Paulus hier zum Beispiel schreibt, ist, jetzt muss ich selber den Verskurs finden, der aber den Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird euch auch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen. Ja? Das ist sozusagen die erste Ermutigung, die wir haben. Es gibt die Geschichte von dem kleinen Jungen, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich habe nicht viel, aber ich habe hier 5 Brötchen und ich habe 2 kleine Fische. Mach damit, was du willst. Und Jesus hat es genommen und damit 5000 Leute versorgt und hatte so viel Übermaß, dass es danach körbeweise noch Essen gab. Und das ist die Haltung, die Paulus hier uns, zu der Paulus uns hier auch einlädt, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich habe nicht viel, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Mach damit, was du möchtest. Ja, und mit dem Gedanken auch, dass wir als Verwalter unserer Finanzen eingesetzt sind und nicht irgendwie, also sozusagen, dass Gott uns unser Geld, unsere Finanzen, unsere Gaben und alles, was wir haben, anvertraut und sagt, ihr, ich vertraue euch an, dass ihr damit gut umgeht. Geht damit gut um. Und Gott gleichzeitig aber auch sagt, da wo ihr an Grenzen stoßt, da stelle ich mich dazu und da erweitere ich eure Grenzen. Ja? Ich bin der Gott, der aus 5 Broten und 2 Fischen ein Festmahl für 5000 plus Leute gemacht hat. Und es waren nur 5000 Männer plus Frauen und Kinder, ne? Also ein paar mehr. Und das andere, was wir auch haben, und da kommt Paulus dann im Kapitel vorher drauf, in 2. Korinther 8, Vers 9, da steht es, da sagt er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Und er zeichnet dann das Bild von Jesus, der sich selber nicht zu schade war. Wir haben das heute Morgen, gleich das erste Lied. Jesus kommt und sagt, er lebt im Reichtum der Herrlichkeit Gottes, hat alles. Viel mehr, als wir uns vorstellen können und so weiter. Und sagt, nein, ich liebe euch so sehr, dass ich bereit bin, alles aufzugeben. Und dann am Kreuz auch tatsächlich nichts mehr zu haben, außer einem Tuch um die Hüfte. Und sagt, das bin ich bereit für euch zu geben. Ja? Und dieses Wissen zu sagen, auf der einen Seite, ich bin Verwalter. Dann zu sagen, ich bin, weiß aber, ich lebe mit einem Gott zusammen und ich arbeite mit einem Gott zusammen, der keine Grenzen kennt und der aus wenig sehr viel machen kann. Und der gleichzeitig sich selber nicht zu schade war und sich selbst hingegeben hat, um sozusagen für uns in diese Welt zu kommen und alles gegeben hat. Ja? Johannes fasst es später zusammen, oder später, deshalb, weil es bei mir hinten in der Bibel steht. Das hat überhaupt keinen zeitlichen Kommentar. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Und wir haben dann auch hier bei Paulus noch eine Sache, er zitiert hier, er sagt dann, es steht geschrieben und dann steht da einfach ein Zitat und erwartet dann von allen Leuten, dass sie wissen, was er da zitiert. Aber das ist im Grunde genommen der Schlüsselvers dieser ganzen Stelle, denn in diesem Vers, das ist ein Vers aus Psalm 112 und wir haben den vorhin schon gelesen, er hat ausgestreut und den Armen gegeben und seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Wenn man das so liest, meine Assoziation ist, dass Gottes Gerechtigkeit, die in Ewigkeit bleibt. Deshalb finde ich es jetzt mal wichtig, dass wir uns einmal kurz den Psalm 112 zusammen angucken. Der ist nicht so lang. Keine Panik. Ja? Halleluja, wohl dem Herrn, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt es den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird sehen und es wird ihn verdrießen, mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. Das ist im Grunde genommen, Paulus zitiert es hier bewusst, das ist das, die Blaupause, die Gott uns gibt für ein Leben im Überfluss, auch im Überfluss an andere. Und jetzt muss man den Vers, den Paulus hier zitiert, ist der Vers 9 zitiert. Er streut aus und gibt es den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Es ist nicht die Gerechtigkeit Gottes, die ewiglich bleibt, sondern es ist das Versprechen Gottes an den Gottesfürchtigen, heißt das ganz am Anfang. Jetzt muss man kurz dazu sagen, mit Gottesfurcht ist nicht die Angst vor Gott gemeint, sondern ich persönlich finde, Gottesfurcht ist ein bisschen das alttestamentliche Begriff für eine gute Beziehung mit Gott haben. Ja, also das, was da anschwingt, ist Respekt vor Gott zu haben, aber trotzdem auch mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ja, also das heißt, der mit Gott unterwegs ist, der ist reich gesegnet. Und wir haben dann in Vers 5 dieses Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut. Damit ist nicht Verleihen gegen Geld gemeint, sondern das Wort, was da benutzt wird, was der Psalmist da benutzt, wird im restlichen Alten Testament immer nur benutzt, um zu sagen, du bist so gesegnet, dass du keine Probleme damit hast, Sachen abzugeben an andere. Ja, das ist also das Wort, was zum Beispiel bei Mose benutzt wird, um zu sagen, wenn du leihst, dann nicht gegen Zinsen und so weiter, da wird ein anderes Wort verwendet. Das finde ich wichtig. Also das heißt, auch der Psalmist redet hier davon, dass wir in Gott, in seiner Gegenwart so übermäßig ausgestattet sind. Kleine Seitenbemerkung. Damit meine ich nicht finanziell volles Konto. Ja? Denn das kann auch sein, es gibt Menschen, die dazu berufen sind, Geld zu verdienen und das Geld zu verwenden und zu verwalten. So eine Leute gibt es, beeindruckend, finde ich persönlich, gehöre nicht dazu. Sondern es geht darum, dass wir reichlich beschenkt sind, mit Möglichkeiten, unsere Gaben, die Sachen, die wir von Gott bekommen haben, einzusetzen und ein Segen zu sein für die Menschen um uns. Und wenn man sich den Psalm hier durchliest, da geht es ja auch ganz viel darum, welches Erbe hinterlässt man. Und das ist das Angebot Gottes, was wir haben, dass wir ein dauerhaftes Erbe hinterlassen, indem wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zum Segen füreinander und für die Welt einsetzen. Wie gesagt, da gehören Finanzen dazu, aber da gehören genauso auch die Begabungen dazu, die wir selbst haben, die Situation, in der wir stehen, das richtige Wort an der richtigen Stelle, uns von Gott gebrauchen zu lassen und so weiter. Ja. Und eine Sache, die halt das dieses, was so wichtig ist an dem Psalm, ich würde euch einladen, wenn ihr möchtet, euch den nochmal in der Woche genauer anzugucken, aber diese wichtige Verbindung zu sagen, aus der Beziehung zu Gott, aus der Gottesfurcht heraus kommt diese Lebenshaltung, die dann zu einem reichen Segen wird für die Menschen. Wir haben drei Herausforderungen. Das erste in dem Ganzen ist die Verantwortung. Wir sind als Knechte sozusagen eingesetzt, als Verwalter der Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das ist eine wichtige Verantwortung. Und wie ich vorhin bei dem Gleichnis angedeutet habe, ist aber auch die Einladung Gottes zu sagen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr das nach gutem Wissen und Gewissen einsetzt und keine Frucht bei rumkommt. Denn Gott geht es darum, dass wir unsere Gaben weise einsetzen. Da kommt nicht immer Frucht bei raus. Das ist okay. Gott hat noch mehr. Ja? Aber es ist erstmal dieses Bewusstsein zu haben, das ist nicht meins und ich und mich und so weiter, sondern zu sagen, es ist mir von Gott gegeben und es ist mir von Gott gegeben, um ein Segen zu sein für die Menschen um mich. Das zweite ist Vertrauen. Das Ganze funktioniert nur aus einer Vertrauensbeziehung zu Gott und ich kann nur einen fröhlichen Umgang mit all dem, was ich habe, entwickeln, wenn ich weiß, dass Gott an meiner Seite steht. Wenn der Gott, der die 5000 versorgt hat, mich versorgen wird. Ja? Paulus schreibt es ja hier auch mit den Früchten. Er lässt, dass Gott den Seemann die Früchte wachsen lässt. Und das ist die Einladung Gottes an uns auch. Er möchte unsere Gaben mit uns zusammen einsetzen und vermehren. Und dann haben wir als drittes die Freude. Denn wenn wir aus dieser Beziehung zu Gott und aus dem Verständnis heraus, dass er uns als Verwalter eingesetzt hat und der uns gebrauchen möchte, ein Segen zu sein, dann werden wir erleben, dass wir ein Segen sind. Und dann werden wir erleben, dass wir uns daran freuen dürfen, wie Gott wirkt und uns auch benutzt dafür zu wirken. Und in dem Sinne, sei Gott, der die Saat des Gebers vermehrt, erfülle euch mit Freude am Geben. Amen.